Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind an diesem wunderbaren Maisonntag. Da kann ich mich Conny eigentlich nur anschließen. Die hatte das letzte Sonntag schon gesagt. Der Mai ist ein ganz besonderer Monat. Nicht nur, weil sie Geburtstag hat, auch weil ich im Mai Geburtstag habe. Und viele, viele andere hier in der Gemeinde. Es macht Spaß, an diesem Sonntag Gottesdienst zu feiern. Und das wollen wir heute tun. Und normalerweise schaue ich zur Begrüßung in die Losung und finde meistens einen Vers, der sehr gut passt. Diesmal war es anders. Diesmal habe ich gleich drei Verse gefunden. Und mit diesen Versen möchte ich Sie begrüßen. Der erste Vers: Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Das ist der Wochenspruch. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Manchmal können wir das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen bei den Dingen, die so passieren. Aber dennoch, das ist eine Verheißung. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. In der Tageslosung aus 1. Petrus 5, Vers 7 steht: Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Vielleicht sind wir in Situationen, wo wir die Güte des Herrn gerade nicht so empfinden oder nachvollziehen können. Dann kann uns dieser Vers helfen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Dann bin ich noch über einen Vers gestolpert innerhalb dieser Woche. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Sehr positive Verheißungen, die uns ja in unserem Leben, in unserem Alltag unterstützen. Nicht nur uns, sondern auch die, die in Ländern arbeiten, wo das Evangelium vielleicht nicht so verbreitet ist. Aber davon werden wir im Rahmen dieses Gottesdienstes dann noch mehr hören. Zu Beginn singen wir zusammen ein Lied. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Heute geht es im ersten Teil unter anderem um Fußball. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Trailer gerade, der gerade eingespielt worden ist, kennt. Aber das kennt ihr sicher. Golgatha. Kennt ihr Golgatha?
Danke.
Ja, ihr Kinder kennt das? Habt ihr vielleicht auch so ein Fußballalbum? Ja, teilweise, teilweise nicht. Egal. Golgatha. Was ist Golgatha? Wer von euch weiß das? Chantal. Genau, eine Unterkunft für Straßenkinder und da wird Fußball gespielt. Ja. Nochmal? Ich habe es nicht verstanden. Das Tor fürs Leben. Nicht schlecht. Wir können mal die erste Folie uns anschauen. Oh ja, man kann das, vielleicht kannst du die Beleuchtung dieser, der Engel ein wenig runterfahren. Ich habe das Designkonzept noch nicht so ganz verstanden. Das ist schlecht zu erkennen, aber das ist im Grunde das Logo von Golgatha. Und Golgatha ist eine Initiative. Wisst ihr in welchem Land? Ja, sagt's einfach rein. Afrika, fast. Sag mal. Brasilien. Tom Stede, steh doch mal kurz auf. Die Farben gelb verbinden Dortmund und Brasilien. Tom Stede hat ein echtes Brasilien-Trikot angezogen. Jetzt legt mal die Weltkarte auf. Wisst ihr denn auch, wo Brasilien liegt? Kann man sehr gut erkennen. Ja, wo denn? Südamerika, genau. Ich kürze das jetzt mal ab. Hier unten ist Südamerika, das ist Südamerika. Und dieses große Land hier, das ist schon ziemlich groß. Das ist Brasilien. Und ganz im Nordosten, hier, ich glaube, die nächste, ja, leg sie nochmal auf, man kann das hier besser erkennen, also da oben, wo ich jetzt nicht mehr drankomme. Da liegt die Stadt Recife. Und in Recife ist das Projekt Golgatha. Und wisst ihr, wer dieses Projekt Golgatha unter anderem ins Leben gerufen hat? Wie der Mann heißt oder die Frau? Sag. André Pascha. Und wisst ihr, wer heute hier ist? André Pascha. André Pascha und seine Familie sind heute bei uns im Gottesdienst und André wird auch gleich predigen. Und André ist nach Brasilien gegangen mit seiner Familie. Warum bist du nach Brasilien gegangen? Um Fußball zu unterrichten? Bist du Fußballlehrer?
Also ich mag Fußball zum Zugucken. Ich spiele auch ganz gerne, aber nicht so gut. Die Brasilianer spielen viel besser. Ich bin gegangen, um mit den Menschen über Jesus zu reden und dann im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass Kinder ein besonderer Arbeitszweig für uns waren, besonders die Kinder, die auf der Straße waren, Fußball spielten, Drogen schnüffelten und so weiter, die gehören zu unserer Zielgruppe.
Und warum habt ihr jetzt so ein Fußballcamp ins Leben gerufen und nicht, ich sag mal, einen Kindergarten mit Bastelstube?
Ja, wir haben immer mehr festgestellt, dass man die Kinder in Brasilien sehr gut über den Sport erreichen kann. Wir haben schon innerhalb des Levante-Projektes, was ja der Vorgänger oder der Parallelgänger von nicht Golgatha, sondern Golgatha ist. Also mir kommt heute manches ein bisschen englisch vor hier.
Ja, ja.
Goal. Wenn nämlich so ein brasilianischer Reporter schreit, dass ein Tor gefallen ist, dann ruft er nicht Gol. Dann sagt er, Ronaldinho, ihr Gol Brasil, atacando, Gol! Ronaldinho! So läuft das also bei uns ab, ja. Und wer so viel Begeisterung für den Fußball hat, den kann man dann abholen, um auch Begeisterung für Jesus zu bekommen.
Also wir hatten uns im Vorfeld ja auch so ein bisschen schon über die kulturellen Unterschiede unterhalten. Der deutsche Sportreporter ist doch da eher etwas zurückhaltender und etwas sachlicher, glaube ich.
Müller und Tor.
Müller, Tor, genau. Was gibt es Neues in Golgatha? Wir haben das ja auch im Kindergottesdienst verfolgt.
Ja, gut. Manches Neue ist nicht so schnell gelaufen, wie wir das gerne wollten. Besonders der Fußballplatz, der große Fußballplatz, den wir jetzt herstellen wollen, wir haben ja schon einen kleinen, aber der neue, der soll also doppelt so groß werden wie der andere, der dauert im Moment. Das liegt daran, dass es bei uns in der Gegend boomt und also eine Baufirma zu finden ist ungeheuer schwierig im Moment. Mhm. Die sagen alle zu und dann kommen sie doch nicht. Oder die wenigen, die dann doch kommen, die machen dann den Preis so hoch, dass es überhaupt kein Thema ist. Aber wir haben auch gute Nachrichten. Am Anfang dieses Jahres hatten wir das erste Golgatha-Camp, eine knappe Woche lang. Und dann haben wir Teenager aus Recife, aus Itapuama, dem Ort, wo wir wohnen, und aus Escada, einem Nachbarort, zusammen gehabt, etwa 30 Kids. Und das war eine ganz tolle Zeit. Die sind von guten Trainern, von Profis zum Teil trainiert worden. Ne? Und unsere Leute sind auch Profis, haben sich professionalisiert. Und dann haben die aber natürlich auch andere Sachen gehört. Sie haben sehr viel über Drogen gehört, aber sie haben noch mehr über Jesus gehört in der ganzen Zeit. Und während der Zeit haben einige Kinder einen Anfang mit Jesus gemacht, oder Teens, möchte ich mal sagen. Und in der kleinen Gemeinde, die wir in Recife Bongi haben, da hat sich seit Jahren nichts getan. Die haben immer die Kinder evangelisiert, die haben immer Fußball mit denen gespielt, Tischtennis mit denen gespielt, Kicker, Schach und was weiß ich nicht alles. Den ganzen Tag waren die Kids da. Aber wenn da mal einer sich bekehrt, ging der in eine andere Gemeinde, eine größere. Da war ja mehr los. Und jetzt nach Golgatha haben wir soeben Nachricht gekriegt, dass also im Moment die Gemeinde durchaus boomt mit Jugendlichen, die da hinkommen. Einer hat den anderen mitgeschleppt und das hat sich also sehr positiv entwickelt.
Schön. Wir werden im Laufe des Gottesdienstes noch mehr von eurer Arbeit erfahren und auch von euch persönlich. Vielen Dank erstmal.
Der Ball gehört euch. Herzlichen Glückwunsch an Dortmund.
Wer spielt denn von euch alles Fußball? Vielleicht können die mal aufzeigen. So, super. Wir sollten vielleicht mal der Gemeindeleitung, fragen, ob wir mal so eine Gemeindefreizeit da machen können im Fußballcamp. Das wäre doch vielleicht mal was. Heute ist noch was anderes. Was ist heute noch für ein besonderer Tag? Genau! Heute ist Muttertag. Ihr Kinder, ihr habt das schon nicht vergessen, oder? Die Kinder haben ein Herz und dieses Herz können sie jetzt mal ihren Müttern geben. Und die keins bekommen haben, die können sich bei mir noch eins abholen. Und alle die den Muttertag vergessen haben oder ihrer Frau zu danken für das, was sie tut, die können das natürlich jetzt auch noch mal ganz schnell tun. Wollt ihr mal eure Herzen schnell verteilen? Wer hat noch keins? Wer braucht noch eins? Du hast keins. Guck mal hier, dann kriegst du noch hier so ein Herzchen. Na? Und wenn deine Mama nicht da ist, Chantal, dann gibst du es deinem Papa. Ups. So, und immer schön den Mamas geben, ne?
Meine Schwester hat auch noch eins.
Ja, deine Schwester hat auch noch eins. So. Oh, ein paar habe ich noch. Na, suchst du auch noch ein Herz?
Ja.
Ein meines Erachtens wichtiger Bestandteil unseres Gottesdienstes ist die gemeinsame Anbetungszeit. Eine Zeit, in der wir gemeinsam Gott loben und Gott anbeten. Und das tun wir auch gerne mit den Kindern zusammen. Alt und jung zusammen wollen wir jetzt Gott anbeten.
So, und jetzt zeigen wir mal dem André Pascha, was für Brasilianer in uns stecken. Also erstmal aufstehen. Das geht ja nicht so weiter. Ihr habt schon lange genug gesessen, aber das mache ich aus gutem Grund. Jesus ist irgendwann mal gefragt worden, Mensch, warum sind deine Jünger immer so gut drauf? Das meinten die aber nicht so meinten die es eigentlich. Warum fasten nicht, haben die gesagt. Also, warum geht da immer nur die Fete ab? Da hat Jesus gesagt, ja, weil ich da bin. Und dann hat er das mit einer Hochzeit verglichen. So, und jetzt weckt mal euer Hochzeitsfeeling, denn Jesus ist da. Das singen wir jetzt auch. Jesus ist mitten unter uns. Und die Mädchen haben gerade schon unten geübt, dann unten vor der Tür, denn sie mussten, ihr musstet das Lied noch richtig kennenlernen, ne? Und jetzt müsst ihr einfach mit denen mittanzen. Das wäre toll, wenn ihr das schafft. Und wer es nicht schafft, kann zumindest mitklatschen. Und jetzt begrüßen wir Jesus. Augenblick, muss man eben. Schon Bescheid und die meisten Erwachsenen auch. Jetzt geht's worum?
LOV.
Ihr werdet mich auch schon überrascht, wenn ihr das nicht kennt. LOV. Love. Was ich so toll finde an Kinderliedern ist, dass sie oft mit einem einzigen Satz eine ganz tiefe Wahrheit sagen. Jeder braucht Gottes Liebe. Wir haben gerade schon gesungen. Überströmen dieses Land mit Liebe. Warum? Weil jeder die Liebe braucht. Ach so, eins noch. Mitmachen ist wie immer erwünscht.
Thank you.
13 steht, nun bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, und die Liebe ist das Größte. Und so groß könnt ihr das machen, und für alle, die sich nicht trauen, Borussia ist Meister. Wie? Das sage ich jetzt als Schalker, ja? Das ist also mein Zugeständnis an euch. Und wer also will, L-O-V, dann macht mal mit. So richtig vom was überzeugt seid, dann erzählt ihr davon. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mir jetzt anhören musste, wie toll Dortmund ist. Aber genauso toll, nein, viel toller ist Jesus. Viel, viel toller ist Jesus. Und darum singen wir jetzt, ich kann nicht schweigen, weil er so toll ist. Weil Jesus unser Leben so verändert. Ja?
Tief in mir, ein Lied singe ich von dir. stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, sehen sie Herr niemals auf, wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir nur deinen Namen, Herr. Von deinen Thron tanze ich nun, dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir nur deinen Namen, Herr.
So, und jetzt ist die Zeit schon zu Ende. Ich würde gerne weitermachen, weil ich finde, der Herr verdient es. Ich nehme doch an, dass wir jetzt die Kinder rausschicken, oder? War das so? Ne? Nö. Aber wir wollen die Kinder nicht ohne den Segen nach draußen zu den, zum Kinderprogramm schicken. Und darum bitte ich euch wieder mitzumachen und die Kinder zu entlassen.
So, Sonja, magst du auch nach vorne kommen? Du hast ja auch so ein Mikrofon. Ja, das ist also, das sind Sonja und André Pascha. Und da vorne ist eure Tochter. Und ihr habt auch noch einen Sohn, richtig?
Jens, Silas ist zu Hause geblieben.
Der ist zu Hause geblieben. Nochmal in Eversbach zu Hause, ja? So akklimatisiert man sich ja. Auch nochmal von der Gemeinde, von der Gemeindeleitung heißen wir euch recht herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr da seid und sind auch sehr gespannt zu hören, ja, wie es euch so ergangen ist. Einige wissen das vielleicht nicht, also unsere Gemeinde ist Patengemeinde von Paschas. Das heißt, wir unterstützen sie unter anderem auch finanziell, auch im Gebet. Insofern ist es dann für uns auch immer wieder interessant zu hören, ja, wie es euch so geht und wie es eure Arbeit auch geht. Und das wäre vielleicht so die erste Frage, seit wann seid ihr denn jetzt in Brasilien? Also wir kennen uns nämlich noch nicht, weil ihr wart schon in Brasilien, bevor wir in Dortmund waren. Also insofern, und das könnte vielen so gehen, insofern fände ich das mal ganz interessant, wenn ihr ganz kurz mal so sagt, wie lange ihr jetzt schon da seid.
Ja, wir sind jetzt schon 22 Jahre in Brasilien und ja, schon eine ganz schön lange Zeit. Und damals, als wir die Gemeinde kennenlernen, Dortmund, da habt ihr noch gar nicht hier eure Gottesdienste gefeiert, sondern im ganz anderen Häuschen, so im Nebenhof. Und wir freuen uns natürlich riesig, euch jetzt so zu sehen. Schon viele Jahre hier. Und ja, ist schön zu sehen, dass ihr so gewachsen seid.
Wenn ihr, wie lange seid ihr jetzt in Deutschland? Jetzt gerade in dieser Zeit? Seit März, glaube ich, sagtest du?
Ja, knapp 2 Monate.
Und wie lange bleibt ihr noch?
Bis Mitte Oktober.
Und in der Zeit, wo ihr hier seid, was macht ihr denn dann so?
Ja, zunächst mal hatten wir einiges an bürokratischen Dingen zu regeln, vor allen Dingen dann auch mit der Versorgung unserer Tochter, bis das dann alles mal in trockenen Tüchern war mit der Krankenkasse und dann mit den verschiedenen Therapeuten, die für sie zuständig sind und so. Das war erstmal eine Menge Zeit. Deshalb hat man normalerweise 1 Monat Zeit von der Mission, um sich zu akklimatisieren und den Kulturschock aufzuarbeiten.
Ja, Kulturschock ist ein gutes Stichwort.
Re-Entry-Schock.
Wir hatten ja schon am Telefon, ich hatte das eben angedeutet, worüber gesprochen, Kulturschock. Was fällt euch in Deutschland schwer? Vielleicht frage ich dich das als erstes. So jetzt wieder nach 22 Jahren. Ich meine, ihr seid ja zwischendrin auch immer mal hier gewesen. Aber was fällt dir schwer, wenn du in Deutschland...
Ich sage erstmal, mir fällt ganz vieles leicht.
Ja.
Also, es
ich
ist nicht
jetzt
so...
Ich habe Frau gefragt, aber okay.
Okay. Es ist nicht so, dass man also jetzt nur noch in Brasilien alles toll findet und so, sondern man weiß das auch zu genießen, was in Deutschland da ist. Was mir da ein bisschen schwerfällt, Beispiel, als wir noch in Brasilien waren, wir steckten bis oben hin in Problemen mit Levante neu zu organisieren und so, vielleicht sagen wir dazu gleich noch ein bisschen was, dann kommt dann eine E-Mail, ich glaube Mitte Februar, wir schreiben unseren Gemeindebrief fürs 2. Quartal, bitte sag uns doch, was du im Mitte April für einen Predigttext nehmen wirst. Da hakt's bei mir aus. Wisst ihr warum? Ich bin schon zu einem Kreisjugendtreffen angerufen worden. Freitagsabend, wir haben morgen Kreisjugendtreffen, kannst du predigen? Ich bin schon in einem Gottesdienst gewesen, da kam nach dem Lobpreis, also so gerade auf dem Weg, wo der Pastor jetzt zur Kanzel gehen sollte, kam einer auf mich zu und sagt, der Pastor ist nicht gekommen, könntest du heute predigen? Und ich dann schnell auf dem Weg, was habe ich denn heute Morgen in der Bibel gelesen? Also von daher ist das ein bisschen anders, sagen wir mal.
Ja. Das ist wohl so, ja. Ja, klar. Auf der anderen Seite, denke ich, gibt es ja auch so Sachen, da freut man sich dann wieder drauf, wenn man nach Deutschland kommt. Also ich glaube, so ein Klassiker, ja. So ein Klassiker ist Nutella. Ne?
Ja, also da, die Zeiten haben sich geändert.
Brasilien
Nutella gibt es jetzt auch schon in Brasilien.
Das hätte mich auch gewundert.
Das war ja für uns der Schock 2006, als wir zurückkamen. Ich schlepp mich ab mit 4 Nutella-Gläsern, diese ganz großen, im Handgepäck. Ne? Und dann öffnen wir unseren Kühlschrank und unsere Kollegen hatten netterweise schon eingekauft und da stand Nutella.
Also da habe ich auch... unsere Kinder sagen, die Küche ist besser.
Also manches gibt es jetzt schon in Brasilien, was früher schwierig war. Worauf ich mich sehr gefreut habe, ist auf den Frühling und auf die Jahreszeit. Die gibt es nämlich bei uns nicht. Wir haben ja immer fast das gleiche, sag ich mal, tropische Klima. Ne? Manchmal regnet es ein bisschen mehr, manchmal ist es etwas trockener. Aber auch auf so etwas kältere Temperaturen freut man sich irgendwie auch auf die frische Luft. Ja, und natürlich auf die Familie, auf Freunde. Schon schön, in Deutschland zu sein.
Jetzt warst du ja letztes Jahr auch ein bisschen länger mit deiner Tochter und mit eurer Tochter hier. Vielleicht kannst du kurz sagen, ja, wie geht es euch, wie geht es deiner Tochter?
Ja, könnt ihr gleich Andressa selber auch fragen. Also Andressa freut sich immer selber, wenn man mit ihr redet. Wenn man nicht einfach nur dran an ihr vorbeigeht, sondern wenn ihr sagt, oh Andressa. Ne, Andressa? Hörst du zu, was die Mama sagt? Ja.
Aber Vorsicht, die Schalke-Fan. Nichts Falsches sagen.
Ja, wir haben uns, ein bisschen damit arrangiert. Ne? Du sitzt immer noch halt im Rollstuhl und sprachlich ist auch noch nicht so viel passiert. Aber sie kann immer noch strahlen. Und dann können wir auch strahlen.
Was wären denn jetzt konkret Anliegen, die ihr habt für eure Arbeit, privat, wofür wir jetzt so denken, woran wir denken können, wofür wir beten sollen?
Anliegen, wofür man beten kann. Ja, wir haben in letzter Zeit Levante ziemlich umstrukturieren müssen. Die Regierung hat neue Richtlinien für Projekte, die Kinder aufnehmen, rausgegeben. Und da haben sehr, sehr viele Projekte zugemacht, weil es einfach finanziell nicht mehr machbar ist. Finanziell und auch ideologisch nicht mehr machbar ist. Mhm. Und wir haben lange hin und her überlegt, haben dann kurz nachdem wir in Deutschland waren, aber mit unserer gemeinsamen Entscheidung, dann auch das Aufnahmehaus zugemacht. Also wir haben jetzt keine Kinder mehr untergebracht. Wir haben die anderen Teile der Arbeit gestärkt, in denen wir mit den Kids im Vorbeugebereich arbeiten. Das haben wir auch schon seit längerer Zeit getan. Aber das Aufnehmen von Kindern ist in der derzeitigen, im politischen Kontext derzeit nicht mehr so erwünscht. Und von daher neue Herausforderungen. Unsere Mitarbeiter sind damit jetzt sogar ein bisschen alleine gelassen mit den neuen Zielsetzungen. Und da dürft ihr viel für die beten, dass die richtigen Entscheidungen treffen. Wir selbst müssen auch noch ein paar Entscheidungen treffen, gerade in Bezug auf Andressa, wie es dann weitergeht, wo es genau weitergeht, auf welche Weise, inwiefern wir auch schon Teile der Arbeit an den Mitarbeiter übergeben. Das sind alles Entscheidungen, die jetzt in der nächsten Zeit getroffen werden müssen.
Okay. Ich möchte die Gemeinde bitten, aufzustehen, denn ich würde jetzt gerne noch für euch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir uns hier versammeln können. Und ich danke dir, ja, dass wir gemeinsam vor dich treten und gemeinsam vor dich treten können. Ich danke dir, dass immer wieder Leute ausziehen, um dein Evangelium aktiv zu verbreiten in Ländern, die es nötig haben. Nicht, dass wir es hier nicht nötig hätten. Und ich danke dir für Paschas, dass du sie nach Brasilien geführt hast. Ich danke dir für die Arbeit, die sie da tun können. Und ich danke dir auch für den Segen, den du dieser Arbeit geschenkt hast. Und du siehst auch die Herausforderungen, die tagtäglichen Herausforderungen und vielleicht auch die mittel- bis langfristigen, wo man sich dann fragt, ob das der richtige Weg ist, ob das Sinn ist, wo vielleicht die Früchte noch nicht so alltäglich sind. Ich möchte dich einfach bitten, dass du ihnen deine Liebe schenkst, deine Ausdauer, dass du sie versorgst, finanziell wie auch geistig und geistlich. Und das möchte ich dich auch insbesondere für ihre Tochter bitten. Ich möchte dich bitten, dass du ihr Gesundheit schenkst, dass du sie wieder auch gesunden lässt. Und ich möchte dich bitten für die ganzen Themen, die darum ranken, für die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, dass du dabei bist und dass du hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen.
Amen.
Schönen Dank. Wir singen jetzt vor der Predigt noch ein gemeinsames Lied, Reinige mein Herz. Genau. Richtig. Kurz sagen, dass die Kollekte für Paschas bestimmt ist. Also nicht nur 1 Euro, sondern mindestens 2 Euro. Danke.
Ich möchte erst mal sagen, dass ihr hier einen wunderschönen Gottesdienst habt. So auf eine richtig deutsche Weise, richtig fröhlich. Waren auch ein paar Brasilian- oder südamerikanische Rhythmen drin, fand ich auch sehr schön. Ne? Aber ich finde, das ist kulturangemessen, was ihr hier so habt. Das ist so schön, das macht mir viel Spaß. Ich möchte euch auch ganz herzlich erstmal danken für die Zeit, in der Sonja mit Andressa hier war und ihr die beiden so toll unterstützt habt. Gerade für Sonja war es wichtig, auch mal was anderes als Krankenhauswände zu sehen und für Andressa durchaus auch. Und ihr habt sie mit auf Freizeiten genommen und so weiter. Das war einfach nur schön. Und dadurch ist auch dieser Kontakt vertieft worden. Ne? Manche kannten uns ja noch gar nicht. Manche lernen mich auch jetzt erst kennen. Ne? Das ist auch schön, dass das nicht die gleiche Gemeinde ist wie vor 23 Jahren, als ich mal so ein paar Monate hier mitgearbeitet habe. Ne? Sondern, dass da Bewegung drin ist, dass neue Leute dazukommen. Ich freue mich darüber. Ist schön, euch als, ich sage nicht gerne Paten, ich sage Partnergemeinde zu haben. Ja? Lass uns miteinander beten, dass Gott uns in diesen Minuten nochmal auf eine andere Art segnet. Lieber Herr Jesus, wir wollen auf dich hören. Wir wollen dein Wort intensiv aufnehmen. Und wir wollen das so tun, dass es auch morgen noch Bestand hat. Dass es uns verändert, dass es mit uns durch die Woche geht. Bitte hilf uns dabei. Amen. Ja, Missionsgottesdienst ohne Beamer, das ist wie Borussia ohne Klopp oder wie dieser blau-weiße Verein ohne 4 Gegentore. Gestern waren es nur 3, ne? Das, irgendwie fehlt da was, ne? Ich möchte euch einfach vorschlagen, wir können das ja vielleicht nochmal während einer Wochenveranstaltung nachholen, dass wir auch mal ein paar Bilder zeigen können und ein bisschen mehr von der Arbeit berichten. Sind wir also gerne für da. Aber heute möchte ich mit euch über einen Text nachdenken, den wir in Römer 12 finden. Römer 12, 1 bis 2. Da steht: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, bei der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei für euch der wahre Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, oder in der Einheitsübersetzung steht, was Gott gefällt, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn man dem Film über sein Leben so glauben kann, dann war da vor einigen Jährchen ein verkrachter Student namens Zuckerberg. Er hatte Krach mit seiner Freundin, beziehungsweise die Freundin hat es nicht mehr ausgehalten, dass dieser Mann für Sozialkontakte absolut ungeeignet war und hat sich von ihm getrennt. Und aus Rache hat er den Unicomputer geknackt, hat die ganzen Bilder der Mädels runtergeladen und hat dann die Männerschaft abstimmen lassen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, über all die Mädels der Universität. Das gab einen großen Schock, große Probleme, und daraus entstand im Laufe der Zeit das, was wir heute als Facebook kennen. Ein soziales Network im Internet, ja, von einem gar nicht so sozial eingestellten Menschen. Und dieses gefällt mir nicht, das ist so eine Art Refrain geworden, der überall vorkommt. Wenn Sie mal gucken, bei Deutschland sucht den Superstar, da dürfen Sie mit abstimmen, gefällt mir nicht. Wenn Sie im Internet irgendwo eine Zeitung aufschlagen, dann dürfen Sie mit abstimmen, ob den Klopp im nächsten Jahr zu Bayern München gehen soll oder nicht. Und so weiter und so weiter. Sie dürfen zu allem Ihren Senf geben. Und ich habe mich gefragt, warum hat das so viel Erfolg? So ein einfaches, einige von Ihnen haben auch einen Zettel drauf gehabt, gefällt mir nicht, warum hat das so viel Erfolg? Ich mache mal einen Test mit Ihnen. Also Sie haben jetzt dieses Zettelchen, knicken Sie das bitte in der Mitte, aber so, dass man das Lesbare außen hat. Einige haben schon anders gemacht, ich habe schon gesehen. Also Sie dürfen jetzt immer sagen, ob es Ihnen gefällt. Borussia Dortmund ist deutscher Fußballmeister. Das sieht alles so grün aus da, ja. Schalke hat die letzten Spiele verloren. Gefällt euch auch? Na sowas. Andressa gefällt mir nicht. Ja. Ich will euch auch sagen, warum. Die hat mal von dem brasilianischen Nationalspieler Rafinha, der zu Schalke gehörte, einen Ball für Levante geschenkt gekriegt. Deshalb ist sie also blau-weißer Fan. Brasilien ist Gastgeber der nächsten Fußball-WM. Ja, ihr seid herzlich eingeladen. Die Wirtschaft Brasiliens, besonders die im Frühjahr so armen Nordosten, also bei uns in der Gegend, boomt. Das gefällt euch. Gefällt euch das denn auch, dass auf Umweltfragen dabei wenig Rücksicht genommen wird, dass unser schöner Strand, der früher so schön verlassen war, jetzt asphaltiert worden ist, bis zum geht nicht mehr, und jede Menge Autos da rumfahren, Palmen abgebaut worden sind. Gefällt euch? Gefällt euch, dass die Umweltministerin aus diesen Gründen zurückgetreten ist, weil sie im Amazonas aufgewachsen ist, weil der Amazonas weiter abgeholzt wird und sie da nicht mehr zu stehen kann? Sie ist als Kautschuksammlerin groß geworden und ist Christin, zurückgetreten, als Präsidentschaftskandidatin aufgetreten und hat aus dem Stand 19% erreicht. Und gefällt euch das? Das gefällt euch. Gefällt euch das, dass dank der veränderten Wirtschaftssituation ein neues Gesetz die Stadtverwaltung in Brasilien verpflichtet, ihre Verantwortung für gefährdete Kinder und Straßenkinder zu übernehmen? Gefällt euch? Gefällt euch, dass dadurch alle anderen Projekte, die das bisher schon gemacht haben, so mit Auflagen überhäuft werden, dass man eigentlich nur will, dass die zumachen? Gefällt euch das, dass die brasilianische evangelische Bewegung durch korrupte Politikpastoren so und durch das Wohlstandsevangelium so an Glaubwürdigkeit verloren hat, dass es eine geläufige Redewendung geworden ist, jeder Pastor klaut? Okay, danke, dass ihr mitgestimmt habt, aber ich habe euch dann einfach so ein paar Informationen schon über unser Land gegeben und auch über die vielen warmen und kalten Duschen, die wir tagtäglich im Moment in einem so sich entwickelnden Land mitbekommen. Da sind Dinge, die gefallen mir, und da sind Dinge, da müssen wir erstmal ganz groß schlucken, wie zum Beispiel das Erschließen unseres Aufnahmehauses. Das gefällt uns dann ganz und gar nicht. In so einem Land, in der Mission an sich, ist man vor Überraschungen eigentlich nie gefeit. Der Text, den wir gerade gelesen haben, ich komme gleich nochmal zurück auf das Abstimmen, gefällt mir nicht, aber ich gehe jetzt erstmal auf den Text. Die Römer, die kannten dieses Abstimmen auch sehr gut. Der Text war ja an die Gemeinde in Rom geschrieben, und die Menschen dort kannten das sehr gut, dass die Imperatoren so abstimmten. Wenn da in den Arenen einer umgebracht werden sollte, dann zeigt er so. Wenn er meinte, er hatte sich sportlich so gut betätigt, dass er am Leben bleiben durfte, dann zeigten sie so. Und das war für die Römer dieses: Ich stimme mit, wir stimmen mit, wir haben hier die Macht über Leben und Tod. Das war für die vollkommen normal. Sie hatten eine Selbsteinschätzung, dass sie als Großmacht die Welt zu ihrem Besten kontrollierten. Sie hatten doch die Lex Romana, das römische Recht eingeführt in diese so rechtlose Welt. Sie hatten doch die Pax Romana eingeführt, also dass man durch Unterjochen auch Frieden stiften kann. Und sie waren da recht stolz drauf. Und dann sie, diese Menschen in der Hauptstadt, die werden durch so ein paar Migranten informiert über eine Situation, die sich in so einem Winkel des Reiches abspielte. Und zwar in einem der schwierigsten Winkel, in einem der Krisengebiete der Welt. So weit hatten die Römer ja alles unter Kontrolle, aber da dieses kleine Gallien, ach nein, nicht Gallien, kein gallisches Dorf, aber Galiläa, das war also relativ schwierig zu beherrschen. Da gab es immer wieder Krawalle. Und jetzt kommen doch da so ein paar Migranten und erzählen, dass in dieser Krawallgegend jemand hervorgegangen ist, der König von Israel genannt wurde, der Messias, der lang erwartete König, und dass dieser Gesalbte Gottes der Retter der Welt wäre. Was hätten Sie denn da als Römer gedacht? Hätten Sie sich da von einem Migranten darauf aufmerksam machen lassen, dass da am Dingsbums der Welt jemand da den Retter spielt? Ist es das überhaupt wert, sich damit zu beschäftigen, mit so einer Information? Und ja, wo ist er denn jetzt? Ja, ihr habt ihn gekreuzigt. Aber er ist auferstanden. Ja, und wo ist er denn dann jetzt? Ja, man kann ihn nicht sehen, aber man muss an ihn glauben. Ich wollte einfach nur mal versuchen, euch klarzumachen, dass das für die Menschen damals noch viel schwieriger war, als für unsere heutige Gesellschaft, zu sagen, gut, das nehme ich für bare Münze. Da glaube ich dran. Das ist für mich wichtig. Das macht mein Leben aus. Und trotzdem, wie durch ein Wunder, entwickelt sich in dieser Stadt, durch Migranten bewirkt, eine kleine Gemeinde. Klammer auf. Ich komme gerade von einem Kongress in Essen, wo es gerade auch darum ging, um das Zusammenleben von Gemeinden mit Migranten. Sogenannten Migranten. Das Wort ist schon nicht mehr schön heute. Früher war es mal schön, heute ist es missbraucht schon. Und das war toll, einfach zu sehen, wie viel Gott macht, auch durch Menschen, die vielleicht durch schwierige Umstände hier hingekommen sind, die nicht hier hingekommen sind, um das Land zu evangelisieren, aber die dann von Gott einen Auftrag bekommen haben, den Gott das aufs Herz gelegt hat, dass dieses Land das Evangelium wieder braucht. Und so wie Römer damals die Nase rümpften, ist das schade, dass viele Gemeinden, viele Christen die Nase rümpfen und sagen, na, wir kommen hier schon aus mit unserer Art. Wir brauchen deren Art nicht. Gott hat da Neues hineingelegt. Gott hat neue Chancen gegeben. Es war sehr ermutigend für mich, diesen Kongress so zu sehen. Und so war es dann auch in Rom. Da entstand eine Gemeinde und diese Gemeinde hatte jetzt den Eindruck, na gut. Also eigentlich hat Gott da ja ein bisschen Fehler gemacht. Je mehr sie die Bibel lasen, desto mehr stellten sie fest, dass dieses Volk Israel ja ein Volk war, was eigentlich das nicht verdient hatte, den Messias hervorzubringen, was eigentlich das nicht verdient hatte, Gottes Volk zu sein. Aber jetzt war das Evangelium ja endlich in Rom angekommen und jetzt konnte man Israel ja beruhigt beiseite legen. Ja, das war ja schon. Abhaken. Gefällt mir nicht. Wenn ich das lese, was die alles gemacht haben im Alten Testament, wie oft die gemurrt haben und dass die dann auch Jesus umgebracht haben, dann gefällt mir das nicht mehr. Wir haben jetzt was Neues. Wir haben was Sensationelleres. Wir sind die Eigentlichen, die das Evangelium jetzt weitertragen können. Hier müsste eigentlich, hier in Rom, so dachten sie, müsste das Zentrum der christlichen Welt sein, wurde dann ja auch. Und Paulus gibt denen eine ganz andere Antwort. Er sagt doch, Gott hat mit diesem Volk Israel in der letzten Zeit noch was vor. Lasst mal euer hoch erhobenes Näschen so ein bisschen runter wieder. Denn ihr stammt von denen. Und Gott möchte mit diesem Volk noch etwas tun. Denn Gottes Gaben können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Kapitel 11, das Kapitel, was jetzt vor diesen Versen stand. Und das war für die Römer erstmal ein Schock. Und dann kann ich mir vorstellen, dass diese Römer gesagt haben, na, wenn das so ist, wenn ein Volk, was sich dermaßen daneben benommen hat, über Jahrhunderte hinweg, wenn das diese Berufung gar nicht gelebt hat, die Gott für das Volk gehabt hat, ja, dann können wir ja eigentlich auch uns damit begnügen, einen schönen Gottesdienst zu haben. Im Alltag ist es so schwer, Christ zu sein. Im Alltag ist es so schwer, dazu zu stehen, dass wir zu diesem kleinen Außenseitergrüppchen da gehören. Da machen wir einfach einen schönen Latino-Gottesdienst hier in Rom. Dann geht die Post ab. Da ist Leidenschaft, da ist Begeisterung. Und dann haben wir unseren Teil getan. Und da hat Paulus eine andere Einschätzung der Situation. Paulus, um es nochmal zu lesen, sagt, Ich ermahne euch, liebe Brüder, bei der Barmherzigkeit Gottes, also bei dieser Barmherzigkeit, die das Volk Israel schon erlebt hat, wenn ihr die richtig verstanden habt, dann sagt ihr nicht, ach ja, dann reicht's ja, wenn ich einen schönen Gottesdienst habe. Wenn ihr das wirklich verstanden habt, wie diese Barmherzigkeit auch für euch gilt, wie wichtig diese Barmherzigkeit, wie verändernd diese Barmherzigkeit in eurem Leben ist, ja, dann gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei für euch der wahre, der effektive Gottesdienst. Wenn Gott so barmherzig ist, dann heißt das nicht Flügel hängen lassen. Dann sitzen wir auf unserem Sitz und sagen, was uns gefällt und sagen, was uns nicht gefällt. Und da möchte ich jetzt nochmal auf Facebook zurückkommen. Warum ist das eigentlich so populär geworden? Das muss doch irgendwas mit unserer Generation zu tun haben, wenn so viele Leute auf so eine billige Sache, ich sag fast, reinfallen. Dann muss doch das was damit zu tun haben, dass wir gerne unseren Senf zu allem geben, dass aber unser Senf nicht mehr gefragt ist. Wenn wir als Christen hier in der Stadt was sagen wollen, wenn wir in Dortmund den Mund aufmachen wollen und dazu was sagen wollen, wie unsere soziale Situation ist, wie unsere gesellschaftliche Situation ist, was das Evangelium hier noch bewirken kann, dann werden wir doch gar nicht mehr gehört. Und in einer so pluralen Gesellschaft, in einer so globalisierten Gesellschaft, da kommt doch so eine Einzelstimme oder auch so eine Kleingruppenstimme, denn wir sind ja eine Kleingruppe, die kommt doch gar nicht mehr zum Tragen. Und dann ist das ja so schön, wenn man dann hinterm Computer sitzen kann und Klick machen kann und dann habe ich meinen Senf dazugegeben. Dann habe ich gesagt, was ich meine und dann sollen sie es jetzt mal wissen. Und dieser Trainer, der mir nicht gefällt, der wird dann abgesetzt. Und der Politiker, der mir nicht mehr gefällt, weil er seine Doktorarbeit geschrieben hat, ja, da habe ich dann auch meinen Klick gemacht. Ich habe nichts dafür getan, aber ich habe meinen Klick gemacht. Und er sagt, Paulus, das ist nicht das Leben, was ich mir vorstelle für eine christliche Gemeinde. Wir haben unsere Funktion, aber unser Gottesdienst bezieht sich nicht nur auf unseren Raum hier. Der will rausgehen in die Gesellschaft und da will er ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben machen. Da fragen wir uns, was gefällt denn Gott? Da wollen wir wissen, was möchte er denn aus unserer Gesellschaft machen? Da werden wir zu einer Gemeinde, die relevant ist für unsere Gesellschaft, weil nicht nur Klick gemacht wird, sondern weil auch was dahinter steckt, was getan wird. Das sei euer Gott wohlgefälliger Gottesdienst, sagt Paulus. Da geht es nicht nur darum, so ein bisschen eine Meinung zu allen zu haben, sondern da geht es darum, das, was Gott in uns hineingelegt hat, als Gemeinde zu leben und darzustellen. Mein Nachbar ist Alkoholiker. Gefällt mir nicht. Da geht es nicht darum, dass ich den Daumen hochhebe, sondern, Entschuldigung, dass ich den Hintern hochhebe. Mein Nachbar ist Muslim. Gefällt mir nicht. Ziehe ich ein langes Gesicht deshalb oder besuche ich ihn, mache ich Kontakt mit ihm. Mein Nachbar ist selbstmordgefährdet. Kann anstrengend sein, wenn man sich mit solchen Leuten auseinandersetzt. Da ist doch besser, ich weiß gar nichts davon, denn sonst hält mich das ganz schön auf. Was ist ein Gott wohlgefälliges Leben in diesem Zusammenhang? Mein Nachbar hat eine kaputte Ehe. Ja, da will ich mich doch nicht einmischen. Aber vielleicht möchte er ja mit mir drüber reden. Vielleicht gebe ich ihm nur nicht die Gelegenheit dazu. In Haiti werden Aufbauhelfer noch gebraucht, denn selbst nach dieser langen Zeit ist das Land noch eingesackt durch das Erdbeben. Ja, aber was hat das denn mit mir zu tun? Japan braucht Beter. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gefällt mir nicht. Es geht nicht darum, dass ich den Daumen hochbringe, es geht darum, dass ich den Hintern hochbringe. Und da haben wir manchmal doch sehr viel Theorie und sehr wenig Praxis. Paulus weiß das. Paulus kennt seine Römer und er kennt seine Recifensis. Das sind die aus Recife und er kennt seine Dortmunder. Und dann bringt er hier noch ein Beispiel, was ich sehr schön finde. Ich lese das jetzt nach dem Codex Brasiliensis. Kennen Sie diesen Codex, diese alte Handschrift, die brasilianische Bibel? Da steht interessanterweise nicht einfach nur wie hier. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinns. Da steht, non vous conformeis, come si secolo, mas transformaevus per la renovazione della nostra mente. Sagt euch nichts. Aber es sind zwei Worte drin, die interessant sind. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Da steht conformar. Das hat was mit Konformität zu tun. Geht nicht konform mit dieser Generation. Geht nicht konform mit dem Denken der Menschen um euch herum. Stellt was dagegen. Christsein kann auch heißen, unbequem sein. Christsein kann auch heißen, sich mal gegen was zu stellen, was im Trend ist. Und dann conformes. Das heißt, also die Form, ich gehe nicht mit der Form, in die alle geformt werden. Ich lasse mich nicht einzementieren in eine Form. Und dann stattdessen transformes. Transformation, haben Sie sicher schon mal gehört. Oder was ein Transformator ist, wissen Sie sicherlich. Dass da also eine Energie, die so auf diese Weise nicht nutzbar ist für das, was ich vorhabe, dass die dann in so ein Gerät reingelassen wird und dann kann ich sie dann so nutzen, dass sie brauchbar ist. Das ist eine interessante Interpretation in dieser brasilianischen Bibel. Also, dass es nicht darum geht, dass ich meine Form, dass ich mich einformieren lasse in das, was unsere Gesellschaft denkt und tut, sondern dass ich stattdessen mich transformieren lasse, dass ich also vom Heiligen Geist dazu bereitet werde, dass ich das tue, dass diese ganze Energie, die von Gott her kommt in mein Leben, dass ich die dazu nutzen kann, dass das getan wird, was Gottes Wille ist. Und dann will ich Ihnen aber auch den eigentlichen griechischen Text nicht ersparen. Das ist ja doch in Deutschland dann schon eher so als im brasilianischen. Ein schönes Wort auch, eine schöne Illustration. Da steht Metamorphose. Ja, erneuert euch oder ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Da wird das Wort Metamorphose gebraucht. Und das ist das Wort, was mit einem, zum Beispiel mit einem Schmetterling passiert. Ja, stellen Sie sich mal vor, eine Raupe, süßes Tierchen, ne? Hässlich. Unfrei, die klettert da so auf den Blättern rum und so, hängt sich an den Stängel, ja? Und außerdem auch noch unnütz. Ja, wir haben so einen schönen Maracuja-Stamm da bei uns zu Hause. Ne? Wenn da die Raupen dran sind, dann sind die Blätter bald alle weg und dann gibt's nichts mehr an Früchten. Und dann macht diese Raupe dann so einen Prozess durch, der sich Metamorphose nennt. Man hat den Eindruck, da bewegt sich jetzt gar nichts mehr. Die ist vollkommen eingewickelt und bleibt eine ganze Zeit so. Und da denkt man, jetzt ist es vorbei mit dieser Raupe. Endlich ist es vorbei mit der. So denken viele Leute über Gemeinde. Endlich ist es vorbei mit der. Endlich ist die auch noch eingegangen, da im Ruhrgebiet. Sind ja so viele Gemeinden, die sind für nichts Nütze. Und wenn du da reingehst, hässliche Bauten, hier nicht. Ne? Und man hat den, wenn man in die Gesichter guckt, so unfreie Menschen. Und dann passiert da ein Prozess, den kann man gar nicht beschreiben. Was da mit der Raupe passiert, das siehst du nicht. Und dann, aber durch diesen Prozess geschieht etwas, was dann vollkommen das Gegenteil mit diesem Tier bewirkt. Frei, schön und nützlich. Ein Schmetterling, der gleiche Schmetterling, der vorher als Raupe die Blätter von dem Maracuja-Stamm weggefressen hat, der ist jetzt auf einmal derjenige, der die Samen von einem zum anderen bringt und dafür sorgt, dass jetzt was passiert. Und das Interessante ist, dass Paulus diesen Vergleich jetzt hier bringt und sagt, ja genau das ist das, was Gott mit uns vorhat. Das hat er mit Israel noch vor. Da denken alle, das ist jetzt gegessen. Da läuft nichts mehr. Vorbei. Gott, Israel als Gottes Volk vorbei. Und Gott ist da dabei, einen Prozess in Bewegung zu bringen. Ein langer, schmerzhafter Prozess, den das Volk Israel durchgemacht hat und noch durchmacht, weil Gott es dahin bringen will, dass es dann diesen Schmetterling darstellt, der Gott Ehre macht. Und genau das hat Gott auch mit christlicher Gemeinde vor. Er möchte uns erneuern. Erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Damit ihr prüfen könnt, was Gott gefällt. Diese Art von Erneuerung ist was, was wir nicht tun können. Aber ich glaube, dass Gott dabei ist, unsere Gemeinden in Deutschland zu erneuern. Und auf dem Kongress, den wir miterlebt haben jetzt die letzten Tage, da hat ein afrikanischer Bruder gesagt, ich glaube, dass Gott aus diesem Deutschland eine zweite Reformation hervorgehen lassen will. Denn ich sehe so viel Potenzial hier. Dieses Potenzial ist eingewickelt wie eine Raupe. Im Moment der Transformation. Aber ich sehe, da kommt etwas. Ich sehe, dass Gott etwas erweckt. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Und das ist dann ein Volk aus Juden, Griechen, Römern, Deutschen, Iranern, Türken, dass Gott die Ehre macht. Ich wünsche uns, dass Gott uns immer wieder erneuert. Wir in Itapuama brauchen das. Ich denke, auch wenn ich den Gottesdienst so schön hier in Dortmund finde, wir brauchen das hier überall. Und dann kann es ja sein, dass Gott eines Tages nicht nur den deutschen Fußballmeister jetzt überall nach Europa reisen lässt, sondern dass Gott Menschen hat, die überall nach Europa gehen. Oder die zu den außereuropäischen Nachbarn gehen, die nebenan wohnen. Oder die in alle Welt gehen, wie Jesus gesagt hat. Gott segne uns dafür. Wir beten. Herr Jesus, mir gefällt das, dass du mich, dass du dein Volk erneuern willst. Mir gefällt es, dass du immer wieder am Arbeiten bist an deiner Gemeinde und dass sich da noch was bewegt, auch wo wir den Eindruck haben, da bewegt sich gar nichts mehr. Und wir glauben daran, dass du jeden von uns gebrauchen willst an dem Platz, wo du ihn sehen möchtest. Und wir glauben, dass das dann gut wird und heilsam für unsere Welt, heilbringend für unsere Welt, Versöhnung stiftend für unsere Welt. Und darum bitten wir dich, dass das in unserem Leben geschieht. Amen.
Karin, kannst du kurz nach vorne kommen? Lucy, da ist sie. Die Informationen des Gemeindelebens entnehmen Sie bitte diesem Flyer. Ich möchte noch auf zwei, drei Sachen kurz hinweisen. Nee, du bleibst gerne hier. Begegnung im Café Q, es gibt auch einen entsprechenden Flyer, läuft wieder an. Wir hatten das schon mal ausprobiert. Mittwochs nachmittags die Gelegenheit, auch Freunde, Bekannte mitzubringen und im Café Q Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen. Am 21. Mai findet die Veranstaltung von Christen in der Wirtschaft hier in Dortmund statt. Hinten liegen auch entsprechende Flyer. Gestern fand in der Gemeinde der Ostergarten-Brunch statt. Und Karin Haddad hat das federführend im Griff gehabt. Und ich habe sie gebeten, dass sie uns noch mal kurz so einen Eindruck gibt. Dafür kriegst du auch ein Mikro.
Ja, guten Morgen von hier auch. Ich wollte euch kurz berichten, dass der Brunch gestern unseres Erachtens sehr gut besucht war. Die Gäste sind alle gekommen. Ich glaube, ein oder zwei Leute mehr. Ja, einer ist nicht gekommen, das stimmt. Aber wir hatten 24 sehr nette Gäste. Und ich glaube, dass das eine gelungene Aktion war. Wir hatten gute Gespräche, wo wir uns gegenseitig kennenlernen konnten und was übereinander erfahren konnten, ins Gespräch kommen. Und alle haben sich ganz wohl gefühlt. Das war augenscheinlich nur möglich, weil meiner Meinung nach ich ein geniales Team hatte, die einen echten Applaus verdient haben. Ist nicht immer ganz so augenscheinlich, dass Gott hinter all dem steckt. Und das kann ich nur sagen, wir haben darum gebetet, dass Gott das segnet. Von Anfang an war das vom Gebet begleitet, dass er uns auch leitet und zeigt, was sollen wir machen und nicht machen. Und er hat das gestern beantwortet, glaube ich, und ihm gebührt da wirklich alle Ehre und auch Dank. Und ja, wir denken, dass wir das im Herbst wiederholen wollen und darüber freuen wir uns auch sehr. Es hat sich daraus auch ergeben, also unter anderem auch aus dem Brunch, dass wir für den Elementarkurs jetzt so viel Einladung haben, dass wir vielleicht sogar zwei anbieten, was auch ganz toll ist. Und dafür suchen wir aber auch noch Leute, die Lust haben und bereit sind, mal einen Abend für diesen Elementarkurs zu kochen, also für die Gäste. Ich glaube, das sind dann so bis 8 oder 10 Leute. Und wer sich vorstellen kann, mal für die zu kochen, nicht jedes Mal, aber mal, dann kann ja mich gleich ansprechen und dann mache ich eine Liste und wir würden uns sehr freuen, wenn wir da ein großes Unterstützerteam finden. Ja, Dankeschön. Danke.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder die Möglichkeit, für sich beten zu lassen, mit Menschen Anliegen zu besprechen, Themen zu diskutieren und dann auch ja, mit Gott gemeinsam zu reden. Das findet hier in den Palmen, unter den Palmen statt. Außerdem im Anschluss an den Gottesdienst feiern wir heute Golgatha. Im Garten gibt es verschiedenste Aktivitäten. Man könnte Torwandschießen machen, noch so ein paar andere Sachen. 150 Würstchen, habe ich mir sagen lassen, stehen bereit und herzliche Einladung ja zu unserem Sommerfest Golgatha im Garten, direkt im Anschluss. Hinweisen möchte ich noch auf die nächste Taufe, die am 12. Juni stattfindet. Wer Interesse hat, kann sich gerne da direkt an Arne wenden. Wir singen jetzt noch ein Lied. Ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Und dieses Lied sehe ich auch als, ja, das möchte ich euch gerne mitgeben, euch Paschas. Und in diesem Gestus sollten wir das auch singen, dass wir euch im Grunde ja wieder auf die Reise schicken letztendlich und dass wir euch da Gottes Geist und Gottes Gegenwart auch weiterhin zusprechen. Wir singen das Lied, bleiben dann zum Segen stehen. Herr, halte mich nah bei dir. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Noch einen schönen sonnigen Sonntag.